Bewegtes Lernen. Ja, wir bringen Bewegung ins Lernen. Das hier ist kein bräsiges Bildungskolleg, sondern eine bunte Sendung über Lernen in Bewegung. Nicht nur körperlich, auch mental, also zwischen den Ohren. Es geht nicht um Vormachen, Nachmachen, Maulhalten, sondern um sinnliches Lernen. Mit Emotionen, mit intensivem Erleben. Jeden fünften Mittwoch hier bei LoRa München 92.4.
Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. An einem der leider recht wenigen sonnigen Maitage waren wir unterwegs im Münchner Werksviertel, das manche Hiesige nur vom Hörensagen kennen. Bis Ende der 1990er Jahre standen dort die Pfanniwerke. Dann übernahm der Kunstpark Ost, der später zur Kultfabrik mutierte, und 2015 war dann Schluss. Jetzt also Werksviertel, ein Platz für Gewerbe, Gastro, Kultur und Events. Ein lebendiges Bindeglied zwischen Ostbahnhof und Berg am Laim. Ja, viel Kommerz, aber nicht ohne Charme. Eben dort besuchten wir am 4. Mai den Day of Hope. Ein Tag der Hoffnung für Natur, Umwelt und Klima, wie es im Untertitel des Veranstalters heißt. Verbunden durch die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030 präsentierten Dutzende Organisationen der Zivilgesellschaft ihre Initiativen, Projekte und Produkte. Im Nordteil des Werksviertels standen rund um einen kleinen Platz Künstlerinnen, die an ihren kleinen Ständen Produkte, aber auch Workshops zum Thema Upcycling präsentierten. Zum Beispiel Schmuck, den uns Valerie zeigt.
Mein Atelier mache ich Schmuck aus Recycling Gold und Silber und ich kann auch von Fairtrade Steine machen. Es ist mir wichtig, mache ich oft nach Bestellung, ich will nicht so viel produzieren. Lieber eine Bestellung nach eigenem Geschmack von Leuten, auch mit altem Schmuck. Ich kann mit Einzelguss wirklich das Gold von die Leute, von die Oma oder in neuen Schmuck tun. Ja, das ist mein Atelier. Und hier heute die Workshop, die Kinder, jeder kriegt Karton. Mache ich ein großes Bild von kleinen Karton. Die sind jetzt grundiert aus alten Verpackungskarton von Gemüse, mein Nachbar gegenüber. Und die werden malen, was sie wollen schützen und retten in dieser Welt. Das heißt Tieren, Blumen und von jedem Bild mache ich ein großes Bild. Und ich hänge ein paar Tage in mein Atelier da und danach geht es zum Kinderorganisation.
Das passt natürlich hervorragend zu dem Motto hier mit Nachhaltigkeit und den UN-Zielen.
Genau, das ist auf alte Karton und mit Kreide, das ist kein Plastik und es ist mir wichtig auch. Und für die Kinder ist es schön, das konkret zu machen.
Waren Sie in der Vorbereitung bei einer Schule, dass Sie auch sicher sein können, dass dann Kinder kommen oder ist es einfach dann so eine Überraschung?
Es ist eine Überraschung, Kinder, gerade Mädchen, die lieben Malen und auf dieses Thema, die haben so viele Ideen, ich finde das total schön einfach. Die machen spontan, da machen die Mädchen und das ist der Thema von heute. Ich glaube, die haben viel zu sagen eigentlich.
Vielleicht können Sie mir kurz erklären, wie das Ganze funktioniert mit den verschiedenen Kartons. Werden die dann angemalt?
Alte Verpackung da. Die sind geöffnet, da habe ich die grundiert, dass der Stift halt besser, aber mit Gouache, nicht mit Acrylfarbe. Und da habe ich die geschnitten mit Kütter und die malen mit Kreiden. Und da werde ich alles hängen, egal ob sind Löcher oder nicht drin. Ich werde alles hängen danach und mache ein schönes Bild.
Das heißt, die werden dann zusammengefügt zu einem ganz großen Gesamtkunstwerk sozusagen.
Genau, großes Bild, ja.
Gleich daneben, etwas zurückgesetzt, blickt man in ein kleines Atelier mit einem großformatigen Blumenbild und daneben eine filigrane Installation mit Drahtblumen.
Mein Name ist Nata Toglietti, ich bin bildende Künstlerin. In Kooperation mit Juliane Späte habe ich eben diese Installation hier. Ich zeige Malereien auf Umverpackungen. Man sieht hier mit Koboldblau gemalte Agashka-Rosen und die Installation von Juliane eben mit den Drahtblumen. Wir thematisieren hier in diesem Container das Thema Blume, aber natürlich auch aus einem kritischen Blick heraus, weil das natürlich auch eine schwierige und durchaus auch kritisch zu hinterfragende Industrie ist mit ihren eigenen Schwierigkeiten. Und ich biete jetzt hier an dem Tag heute die Möglichkeit, einmal in die Technik, wie ich normalerweise auch male, weil ich mische meine Farben mit Pigment und Öl selber an. Ich grundiere auch. Die Grundierung entsteht auch aus Casein, Eiern und Wasser. Und Pigment. Somit möchte ich den Leuten heute bei Day of Hope zeigen, dass man einfach auch mit recht einfachen Mitteln auch eigenständig Farbe herstellen kann und eigentlich nicht von dem Konsum und der Ware im Grunde so stark abhängig sein muss, auch künstlerisch, sich Farbe herstellen, wie es eigentlich ursprünglich auch war.
Sind es dann Kinder, die kommen, Jugendliche, Erwachsene? Haben Sie da ein spezielles Zielpublikum?
Also das Publikum ist das, was heute kommt. Also ich habe natürlich auch Freunden und Bekannten Bescheid gegeben, aber eigentlich richtet sich das vor allem an die Besucher, die heute da sind, dass ich vor Ort bin, dass ich über das Werk ein bisschen erzählen kann, aber dass ich auch eben ja, die Möglichkeit gebe, auch an einem Gesamtkunstwerk hier ein bisschen dran zu arbeiten, weil die Valerie bezieht sich eben auch auf mein Werk und bietet hier die Möglichkeit, mit den Umverpackungen auch Kunstwerke zu kreieren. Bei mir kann man eben mit Kobaltblau hier die Agashka-Rosen auf den Umverpackungen malen.
Und es wird dann auch wieder zu einem großen Gesamtkunstwerk zusammengestellt?
Jeder malt im Grunde eine Agashka-Rose drauf und es wird eine gemeinsame Arbeit sein.
Vom Schmuck, den Blumenbildern und Drahtblumen geht es zum Nachbarstand, wo uns Katharina erklärt, aus welchen Werkstoffen sich Neues, meist praktisch Verwendbares entwickeln lässt. Doch erstmal geht es um Grundsätzliches.
Die Philosophie dahinter ist, dass du praktisch aus dem Leben was Schönes machen kannst und dass du praktisch dein Leben upcyclest, sozusagen. Also aus Altem was Neues machen. Vor allem auch aus Abfallprodukten, die man nicht mehr braucht, einfach neue Sachen zu machen. Und hier ist mein Buch, das ist Upcycling, heißt Upcycling zu kostbar für die Tonne. Das habe ich 2017 rausgebracht, da sind 30 Projekte drin, wo genau beschrieben wird, wie man bestimmte Projekte macht, mit Schrittfotos. Und viele davon können Sie hier auch an meinem Stand heute sehen. Zum Beispiel hier die kleinen Täschchen aus Gardinen, aus alten. Mit den Täschchen kann man dann Obst reintun und Gemüse reintun und die halt auch immer wieder benutzen, wenn man im Supermarkt dann einkauft oder auf dem Markt einkauft. Dann sind die halt praktisch und man muss keine Papiertüten benutzen.
Was haben wir noch alles?
Teppiche, Badematten, die sind gehäkelt aus alten T-Shirts und alten Jersey-Line-T-Shirts.
Genau, das sind wirklich jetzt T-Shirts, das ist ein richtig dickes Material, eigentlich, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass das T-Shirt ist.
Doch, weil tatsächlich, ich kann es Ihnen auch mal zeigen, und wenn da so ein Band rausschaut, ja hier zum Beispiel, da schneide ich dann ein durchgehendes Band und Sie sehen schon von der Dünne her, das war ein T-Shirt hier. Können Sie auch angreifen?
Ja, sieht man wirklich.
Also Handwerk hat ja auch viel mit Händen zu tun und es ist schön, wenn man das spürt und auch anfasst. Das ist alles zum Anfassen. Hier sind so kleine Motten aus alten Jeans und die sind dafür da, dass man so Lavendelöl hier drauf tröpfelt und dann in den Schrank reintut, damit eben keine neuen Motten dazukommen, sondern nur die Motte. Dann Ringe aus Knöpfen und elektrischem alten Draht.
Also elektrischem alten Draht und hier sind dann obendrauf sind dann Knöpfe. Das sind eigentlich normale Knöpfe.
Ganz normale Knöpfe, ja.
Die natürlich dann irgendwo in irgendwelchen Schatullen rumliegen und die man dann nochmal verwerten kann. Kann man denn bei Ihnen auch heute mitmachen? Gibt es auch einen Workshop bei Ihnen?
Ja, es gibt bei mir einen Workshop. Sie könnten, wenn Sie wollten, eine Kusudama-Blume basteln hier aus alten Landkarten. Die sind sehr fein und machen auch ein wunderschönes Geschenk. Und das Schöne an der Blume ist, sie welkt nie. Und sie braucht kein Wasser.
Das ist sehr schön. Vor allen Dingen die Landkarten, die werden ja immer seltener benutzt, weil man alles auf digital umgestellt hat. Und insofern gibt es dann eigentlich eine logische und sehr, sehr schöne Verwendung. Das sind also richtig jetzt hier fünfblättrige Blumen mit einer Blüte, die auch fünfblättrig ist. Was gibt es denn noch alles bei Ihnen?
Dann gibt es Geldbeutel aus alten Tetrapacks. Die sind auch super. Ich habe lange so einen benutzt, weil sie nie geklaut werden. Weil keiner glaubt, dass es Geldbeutel sind.
Das ist wirklich jetzt was ganz Witziges. Müssen wir für unseren Zuhörern erklären. Tetrapack mit dem üblichen Verschluss obendrauf.
Genau,
und die werden dann irgendwie bearbeitet.
Und dann gibt es eben einen Trick, wie man die schneidet praktisch und wie man die faltet, damit sie dann diese Geldbörse ergeben. Wie gesagt, das ist auch in meinem Buch drin. Ich weiß nicht jetzt genau, auf welcher Seite, aber da wird genau beschrieben, wie man das macht.
Bleiben wir noch mal kurz bei den Tetrapacks, weil mich das so fasziniert. Das sind also jetzt drei kleine Fächer, die da draus entstehen. Und die sind eigentlich relativ gut dann voneinander abgetrennt. Und direkt am Verschluss, der hängt dann quasi ein. Und man macht dann die Lasche drüber und setzt den Deckel drauf, dreht einmal rum und so ist die Geldbörse dann geschlossen.
Und das Gute ist, dass sie breit genug ist, um Kreditkarten auch reinzutun und Büchereikarten und Chipkarten von jeder Sorte. Also eigentlich perfekt. Und wie gesagt, ich habe schon mehrmals eine solche Geldbörse irgendwo liegen lassen, vergessen. Und die war immer noch da, als ich wieder zurückgekommen bin, weil halt niemand je glaubt, dass es sich um eine Geldbörse handelt.
Jetzt darf ich noch fragen, haben Sie dann sonst noch einen Job oder ist dann Ihr Broterwerb?
Nee, ich bin tatsächlich Sängerin und Musikerin und Musikdozentin. Das ist mein Hauptberuf.
So, dass Sie das eben dann so nebenbei noch machen?
Ja, genau, weil ich nicht anders kann. Also es ist wirklich meine Leidenschaft.
Als Hobby oder besser als Leidenschaft, als Passion sozusagen?
Als Leidenschaft, deswegen okay. Auch das Buch.
Vom Upcycling aus sind es knapp 100 Meter bis zum Werk 12, wo wir das Tonfeld finden. Was sich darunter verbirgt, erläutern uns Angelika Thomas-Rover, Vorstandsmitglied der Barbers-Stiftung, und Ulrike Knebel, die mit geflüchteten Kindern arbeitet.
Das Tonfeld ist ein Holzkasten, der bis zum Rand mit so einem Ton gefüllt ist, den man gut bearbeiten kann. Wir sagen mal verfügbarer Ton, kann man gut reinkneten. Die Kinder sitzen davor, eine gute Begleitung, Tonfeldbegleitung ist mit dabei. Und die Kinder erproben sich mit diesem Gegenüber des Tonfeldes über ihren haptischen Prozess. Das ist natürlich ein erwachsener Ausdruck, haptischer Prozess. Die Kinder greifen, matschen. Es gibt Kinder, die aufgrund von Entwicklungsverzögerung gar nicht greifen können. Das ist eine Blockade in der Entwicklung.
Es ist ja deutlich geworden in der Zwischenzeit, dass der Daumen wahnsinnig gut ist, ja, weil der natürlich jetzt da irgendwo das Handy die ganze Zeit bedient, aber die ganze Hand nicht mehr, oder?
Ganz genau, die ganze Hand nicht mehr. Und das macht dann auch seelische Blockaden. Und indem die Kinder da greifen, tun, machen können, werden Entwicklungsschritte nachgeholt, die nicht passieren konnten. Also das heißt, das Kind sitzt am Tonfeld, ist 8 Jahre alt und ist eigentlich auf einer Entwicklungsstufe von 6 Jahren. Wir erkennen das an dem, wie sie arbeiten, wie die Hände sich bewegen im Tonfeld und begleiten sie dann so, dass sie das sich erarbeiten können, lernen können, was sie brauchen, um dann auch tatsächlich, Mensch, ich bin Kind, ich bin 8 Jahre alt, ich bin auf der Entwicklungsstufe.
Und man weiß in der Zwischenzeit auch von den Neurowissenschaften her, dass also jetzt direkt eine Verbindung da ist zwischen Handgreifen und so weiter und Hirnentwicklung. Ist das richtig?
Ganz genau, das ist absolut richtig. Und insofern ist diese Methode auch so wirksam. Es ist auch eine leiborientierte Methode, weil es geht ohne Sprache gleich in den Leib. Und, wie Sie gerade so wunderbar sagten, es verändert sofort auch synaptische Verschaltungen im Gehirn und wir entwickeln uns weiter.
Es ist ja wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig wichtig, nee, was denn rauskommt, nee, aber es gibt dann vielleicht bestimmte Ziele oder Zwischenziele, die Sie jetzt dann mit den Kindern dann besprechen.
Ja, also bei den Flüchtlingskindern ist es so, die können sich ja verbal einfach noch nicht ausdrücken, aber die können sehr viel hier drin zeigen, was sie erlebt haben und wie sie sich neu stärken können.
Das ist jetzt zum Beispiel ein Kind, das ist mit den Armen bis hier im Ton, in einem Tonberg. Da geht es um Halt und Sicherheit. Ah, mir hat Halt und Sicherheit in meinem Leben gefehlt. Jetzt krieg ich da Halt und Sicherheit. Boah, super. Das ist ja elementar. Und da kommen wir nochmal, das ist nochmal Berührung. Berührung ist ein wesentliches Element. Das geht ja auch sofort hier oben in die synaptischen Verschaltung. Ein Kind, was da etwas gestaltet hat und mit den Händen in einer ganz, ganz wichtigen Berührung ist. Und wir Tonfelder sagen immer, Berührung berührt. Also es ist, ich berühre etwas und ich werde berührt.
Wie reagieren denn die Flüchtlingskinder erstmal? Sind sie erstaunt, wenn sie dann das Tonfeld sehen oder gehen sie dann gleich voll rein oder brauchen sie ein
bisschen? Das ist unterschiedlich, aus welchem Land sie kommen. Es gibt Länder in Afrika, wo zum Beispiel die Mädchen gar nicht mit Ton arbeiten dürfen. Ja, wo nur die Männer mit Ton arbeiten und auch umgekehrt. Ja. Also ich hatte ein Mädchen, die wollte es gar nicht anfassen und hat aber gerochen, wie der Ton riecht. Und plötzlich hat sie sich erinnert, dass ihre Großmutter mit Ton die Hütte immer eingestrichen hat. Und ab da hat sie gearbeitet. Ja.
Lehmbau ist ja nicht so weit entfernt. Also jetzt,
nee, eben, das ist gar nicht so weit entfernt. Und das ging einfach mal über die Sinne des Riechens, ja. was kommt da bei mir an? Und das hat es dann ausgelöst. Und die war dann nach der Förderung hier von der Babel-Stiftung auch fertig mit den Stunden. Die hat sich dann später aber bei mir telefonisch nochmal gemeldet, weil sie Probleme in der Schule hatte und hat mich gefragt, ob sie nochmal wieder ans Tonfeld kommen dürfte. Sie bräuchte noch wieder mal ein bisschen Power.
So. Ist ja auch nochmal schön, dass man mit Ton arbeitet und eben nicht mit Beton. Im Sinne der Nachhaltigkeit.
Ja, genau. Ganz genau. Sehr gut.
Ganz
ja,
genau,
ja.
Ganz genau. Ja. Ganz anderes haptisches Gefühl. Ja, genau.
Das Nachhaltigkeitsziel Nummer 4 der UN heißt etwas hochtrabend: hochwertige Bildung weltweit. Das hier von den Mitarbeiterinnen der Barbers-Stiftung vorgestellte sogenannte Tonfeld erfüllt diesen Anspruch allemal. Weiter geht's zum UN-Ziel Nummer 15. Das lakonisch Leben an Land genannt wird. Wir treffen Veronika, Schülerin am Gymnasium Weilheim. Sie ist Mitglied der Umweltscouts und erklärt uns, was die so machen. Anschließend fragen wir ihre Lehrerin Ursula Lack unter anderem, warum Schule vorwiegend im Klassenzimmer stattfindet, zumindest hierzulande.
Die Umweltscouts engagieren sich für die Umwelt. Wir machen Projekte, denn die Schüler von dem Gymnasium Weilheim informieren über die Umwelt, was kann man besser machen, was kann man einfach an der Umwelt verbessern, was ist schlecht und was ist gut. Und wir haben, unser Thema ist gerade CO2-Abdruck von Lebensmitteln, wer steigt da noch durch? Und dann haben wir halt da noch so, ja, so ein Labyrinth, haben wir in der, so ein Pavillon haben wir auch in der Schule gemacht. Wir haben schon Massentierhaltung gehabt, zum Beispiel Schweine.
Gleich haben wir die Frage, bleibt ihr dann immer im Klassenzimmer und das Ganze ist alles immer nur so kopfgesteuert oder geht ihr auch mal raus in die Natur?
Also manchmal, aber meistens sind wir eigentlich in die Klassenzimmer und machen Projekte, dass wir die Schüler vom Gymnasium halt was beibringen von der Umwelt.
Und Sie sind Elternteil oder Lehrerin?
Ich bin die Lehrerin, ich leite also diese Umweltscouts da am Gymnasium. Und ja, wir würden gerne auch ein bisschen rausgehen. Im Moment schaffen wir das nicht, aber der Day of Hope ist da ja jetzt eine ganz gute Möglichkeit.
Ja, aber an was liegt das, dass man nicht rausgeht? Es gibt ja die Draußenschule, die gehen also einmal die Woche gehen die ganz raus mit ihrer Klasse, machen da alle möglichen Dinge, also jetzt von der Erdkunde über Mathe bis zur Biologie natürlich.
Wir sind jetzt einfach eine zusammengeschnittene Gruppe, das heißt die interessierten Schüler und Schülerinnen von der 6. bis zur 11. Klasse. Insofern können wir es nicht unbedingt im Klassenverbund machen. Ansonsten haben wir natürlich auch die AG Schulgarten, die rausgeht. Wir gehen raus, um in den Wald, um im Forst zusammenzuarbeiten und da oder Bäume zu pflanzen oder eben generell im Wald auch zu arbeiten. Also es gibt schon diese einzelnen Projekte. Wir haben die Imker, die sind logischerweise auch draußen. Also das geht schon. Aber wir haben uns jetzt generell als Ziel gesetzt, erstmal die Information und dadurch sind wir automatisch weiter drin. Das heißt, wir informieren die Schüler über verschiedene Themen, organisieren ein paar Workshops, organisieren ein paar Aktionen einfach. Was weiß ich, Energieradel halt auch, dieses Labyrinth, wo man durchsteigen soll und gucken soll, was ist jetzt hier eigentlich mit dem CO2-Abdruck von Lebensmitteln. Das ist ja nicht so ganz einfach, das ist ja eher wie so ein Labyrinth.
Jetzt verstehe ich das erstmal. Es gibt da ein Spinnennetz, das ist eine alte erlebnispädagogische Aktion und die wird hier dreidimensional nachgestellt. Das heißt, man darf diese Schnüre, die hier gespannt sind, in einem wilden Labyrinth, darf man nicht berühren. Ist das richtig so?
Kann man versuchen, nicht zu berühren, aber beziehungsweise man steigt einfach dort durch, liest die Zettel mit den Informationen, damit man am Ende tatsächlich durchsteigt durch das Thema. So ist es eigentlich gedacht.
Aber nochmal zurück, warum gehen die Schulen so wenig raus? Gibt es denn auch dann irgendwo Hindernisse, dass man vielleicht ein bisschen Bedenken hat, dass die Eltern Gefahren wittern? Oder gibt es dann auch von der Schule Restriktionen? Warum ist die Schule immer so auf das Klassenzimmer beschränkt?
Jein, sage ich jetzt mal. Also wenn wir die Möglichkeit haben, auch im Sommer gehen wir ja schon auch raus. Wir haben das Glück eben in Weilheim, dass wir jetzt nicht unbedingt richtig mitten in der Stadt sind. Wir können relativ schnell raus. Wir haben auch draußen Klassenzimmer. Was Exkursionen an sich betrifft, ist häufig tatsächlich das Problem von der schulischen Seite her, dass man sagt, man kann jetzt eigentlich nicht so viele Leute freistellen. Ist auch einfach der Struktur Gymnasium geschuldet, glaube ich, dass man einfach eben einen Fachlehrer hat. Das heißt, wenn eine Klasse weg ist, hat man wieder mehrere Lehrer, die betroffen sind, mehrere andere Klassen, die betroffen sind. Wenn die Lehrer weg sind, das ist dann vielleicht in der Mittelschule, Grundschule leichter, wenn man da einfach eine Lehrperson hat. Also das sind schon tatsächlich äußere Zwänge, die aber, glaube ich, eher von der Schule kommen, weil ich glaube nicht so sehr von den Eltern, weil die Eltern unterstützen uns eigentlich schon gut, wenn da Projekte geplant sind, dann sind die mit dabei.
Auf Lora München berichten wir über den Day of Hope im Werksviertel, wo es am 4. Mai um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ging. Nach den Umweltscouts des Gymnasiums Weilheim schauen wir kurz beim Mobilspiel vorbei. Dort treffen wir Chiara Kunz. Sie sagt uns, was sich hinter Mobilspiel verbirgt.
Wir sind ein Umweltbildungsverein und wir bieten verschiedene Schulklassenprojekte an. Also wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Wir haben auch Fortbildungen für Pädagoginnen oder wir sind auch an der LMU mit El Mundo. Also wir haben ein vielfältiges Angebot. Und
es geht El Mundo ist?
Das ist ein Zertifikat, was Studierende an der LMU machen können. Es geht da auch um Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Vielleicht noch ein paar Beispiele, was das praktisch jeweils bedeutet.
Wir haben zum Beispiel das Programm Schule N. Das geht über verschiedene Schuljahre und wir sind da an zum Beispiel Grundschulen, wo die Kinder ja lernen, was Nachhaltigkeit bedeutet, was Klimawandel ist oder auch wie sich das Wetter und das Klima verändert.
Die Sendung heißt Bewegtes Lernen. Gibt es denn auch etwas, wo Bewegung drin ist? Ich sehe denn schon hier, dass nicht nur theoretisch vermittelt wird, obwohl vermitteln ja nicht so das richtige Wort ist. Man muss ja letztlich individuell aufbauen. Also wo ist Bewegung bei Ihnen angeboten?
Also Bewegung haben wir tatsächlich auch im Radl-Projekt, wo wir mit den Kindern denen zeigen, wie sie auf die Verkehrsregeln achten und ja, was halt einfach eine nachhaltigere Verkehrsweise ist.
Radioprojekt, läuft es dann in einen Podcast rein oder wo landen denn die Audioaufnahmen dann?
Nee, das ist tatsächlich an Schulen. Also wir gehen zu den Schulen hin und üben mit den Kindern auf den Fahrrädern, also sehr praktisch.
Dann habe ich es falsch verstanden. Ich habe jetzt das Radioprojekt verstanden.
Genau, ein Radl-Projekt.
Radl-Projekt, jetzt da kommt's. Das würdest du dann gefahren. Also im Schulhof gibt es dann so verschiedene Abgrenzungen und Verkehrszeichen.
Genau, richtig.
Was haben Sie sonst noch an praktischen Aktivitäten?
Wir bieten auch noch Familienspaziergänge an. Also zum Beispiel haben wir jetzt im Frühling das Frühlingserwachen, wo wir mit den Kindern rausgehen und denen zeigen, ja, wie die ersten Blüten rauskommen und die Natur erwacht.
Das ist eine ganze Menge. Dann viel Erfolg noch.
Das Naturerlebniszentrum Burg Spandeck hat sicher das Nachhaltigkeitsziel 13, Maßnahmen zum Klimaschutz, im Blick, wenn der Klimabus auf Reisen geht. Steffi Schädel dazu.
Wir haben den Klimabus über die Landkreisgemeinden sozusagen mitfinanziert, also über den Landkreisgesamt werden Schulklassenprogramme angeboten von wirklich 1. bis zur 12. Klasse, aber auch für junge Erwachsene in den Vereinen. Und wir haben so Sachen wie das Fahrradkino dabei oder eben die
Fahrradkino? Ja. Was heißt das?
Ein Kino, was reinigt, nur mit eigener Muskelkraft betrieben wird. Das heißt, man braucht für Veranstaltungen bis zu 10 Fahrräder, begeisterte Menschen, die mitradeln. Das heißt aber, dass man sich auch erlösen muss, wenn es nicht gerade nur ein Kurzfilm werden soll. Aber das ist schon entscheidend. Es ist anstrengend, man muss gut powern dafür. Aber es macht Spaß. Genau, das Naturerlebniszentrum bietet vor allem Schulklassenprogramme, Schwerpunkt in den Grundschulen, aber nicht nur an und wirklich so von nachhaltiger Kleidung über Ernährung, das übliche Wasserwiese, Hecke, Wald, sprich mit Kindern rausgehen in die Natur und ihnen die Natur wirklich kennenlernen, also zeigen, wie die Natur so an sich ist und mit ihnen eben nachhaltige Projekte wirklich erarbeiten.
Ihr seid ja ansässig in der Burg Spandeck, also insofern eigentlich ein ganz guter Ort, rauszugehen, an die Isar runterzugehen oder auch rund ums Gelände aktiv zu werden, oder?
Das ist richtig. Also es ist natürlich ideal bei uns draußen wirklich zu sein, aber wir kommen auch an die Schulen und schauen, dass wir mit den Klassen wirklich vor Ort vielleicht sogar auch Projekte machen, wie der Schulhof grüner werden kann, schöner werden kann.
Da geht es also auch zu den Schulen?
Ja, genau. Wir gehen wirklich auch an die Schulen, fahren also auch bis Aying raus, an die hinterste Schule im Landkreis, je nachdem, wo halt eben Bedarf ist.
Und das Ganze wird vom Landkreis unterstützt?
Das ist der Landkreis selber, der das Ganze mitfinanziert hat, der uns Gott sei Dank auch den Klimabus ermöglicht hat, sodass wir wirklich eben alles kompakt beieinander haben, von den ganzen Programmen schon und wirklich damit fahren können.
Ach, der Klimabus ist im Prinzip dann so euer mobiles Teil, wo ihr dann zu den verschiedenen Schulen oder auch Jugendverbänden fahren werdet?
Genau das. Wir haben da alles Wesentliche dabei, dass jetzt also wirklich auch das Radl-Kino ist wirklich mit drinnen. Man sieht es nicht, weil wir keine Fahrräder dabei haben. Die kommen immer direkt von den Schulen oder von den Veranstaltungen selber. Die müssen sozusagen mitgebracht werden. Wir haben nur die 10 Stromabnehmer dabei und natürlich die Anlage an sich, die Lautsprecher, alles, was wir sonst noch dafür brauchen.
Die Radl, das werde ich wahrscheinlich mir so vorstellen müssen, dass das Fahrradergometer sind, oder? Keine Räder, wo man jetzt durch die Gegend fährt, weil sonst wäre es wahrscheinlich von der Stromabnahme schwierig.
Es sind ganz normale Fahrräder, die wir wirklich einspannen können. Wir haben 10 Stromabnehmer dabei, wo ganz normale Fahrräder eingespannt werden können. Mountainbikes sind meistens ein bisschen zu laut, die haben ein relativ hohes Laufgeräusch. Aber da muss man den Film halt ein bisschen mehr aufdrehen, aber es geht.
Also die stehen dann auf Rollen?
Genau, die stehen dann wirklich so auf so Stromabnehmern drauf. Teile genau, wo wir dann wirklich anspannen können. Direkt, dass wir wirklich den Strom direkt vom Reifen sozusagen abnehmen. und dann wirklich über den Trafo weitergehen.
Okay, jetzt sehe ich es auch. Das sind also nicht jetzt irgendwelche Dynamos, sondern es sind wirkliche Rollen. Und da wird dann das Rad eingespannt, man fällt auch dann nicht mehr rechts oder links runter.
Genau, man ist wirklich eingespannt, wird auch natürlich drauf, auf die Sicherheit drauf geachtet. Dann kann man wirklich richtig powern dabei. Und man sieht sogar auf dem Bildschirm, also wirklich auf der Leinwand oben, wie viel Strom man selber pro Fahrrad wirklich erzeugt. Ob man wirklich im grünen Bereich ist oder ob man vielleicht zu viel Strom erzeugt und das kann man auf Dauer gar nicht halten. Oder zu wenig Strom, sprich man müsste ein bisschen schneller radeln.
Wie lange geht denn so ein Film?
Es kommt drauf an, also je nachdem wie viele Leute mitradeln. Also man sollte irgendwann durchwechseln. Also wir sagen, es braucht so circa 30 Leute, damit man wirklich einen längeren Film anschauen kann. Kurzfilme geht auch mal mit 10 Leuten. Also da brauche ich mindestens 5 Leute, die gut treten. Und bei langen Filmen brauche ich 10 Leute, die wirklich treten. Das heißt, da muss wirklich gut gewechselt werden.
Also ihr habt dann quasi für 10 Leute Rollen dabei, die dann, wo dann die Räder eingespannt werden. Und das sind dann die ganz normal die Räder, die also die Kinder und Jugendlichen mitbringen, oder?
Genau, also es gehen Kinderfahrräder, Kleinkinderfahrräder gehen natürlich nicht. Es ist so, dass wir ab 20 Zoll nach oben bis 24 Zoll alles einspannen können.
Das Projekt Fit for Future erinnert an ein Fitnessmagazin mit einem ähnlichen Namen. Bei beiden, sowohl dem Projekt als auch dem Magazin, sind nicht nur Fitness, sondern auch kommerzielle Interessen im Spiel. Malte Heinemann, der Geschäftsführer von Fit for Future, verweist auf eine Foundation, also eine Stiftung.
Wir haben 2009 in Deutschland die Stiftung gegründet, mit dem Ziel, Kinder, speziell erstmal in der Grundschule, mit den Themen Bewegung, Ernährung und Brain Fitness, also gutes, gesundes, geistiges Aufwachsen, in der Schule mit Tools, mit Inhalten auf den Weg zu bringen. Wir machen das seit vielen, vielen Jahren eben gemeinsam mit unserem Partner, mit der DRK und sind an über 6.700 Schulen in Deutschland, mittlerweile in Kitas und in weiterführenden Schulen.
Das ist ein ganz schön großes Projekt. Das finanziert dann alles die DRK?
Das sind alles Präventionsgelder. Seit 2015 gibt es ja das Gesundheitspräventionsgesetz. Und das hat ja die Krankenkassen da quasi in die Pflicht genommen, Präventionsgelder zu investieren. So nach dem Motto, lieber vorne 7 Euro als hinten raus Milliarden und Abermilliarden, die man nicht mehr stemmen kann irgendwann.
Das heißt, es geht darum, dass also jetzt die Versicherten vor allen Dingen wahrscheinlich oder die zukünftigen Versicherten, dass die eben sich gut ernähren, dass sie sich bewegen und einfach dann gesund leben?
Also tatsächlich richtet sich nicht nur an die speziell bei der DRK Versicherten, sondern an alle Familien und alle Kinder. Und unser Zugang ist eben über die Grundschule oder eben über die Kinder auch in die Familie rein.
Also insofern ist es auch dann letztlich ein bisschen Mitgliederwerbung, oder?
Also es ist sicherlich nicht das Ziel des Präventionsgesetzes, weil es betrifft ja alle Kassen. Ob sich dann mal später einer daran erinnert, dass er in der Grundschule oder in der Kita von einem Programm, was die DRK unterstützt hat, profitiert hat und das ihn dann beeinflusst, das kann man natürlich so nicht sagen. Wir sind jetzt seit 2016 unterwegs mit dem Thema, hauptsächlich ja Grundschüler, das heißt, die Kinder sind heute noch nicht in der Wahl, wie sie ihre Versicherung wählen sollen.
Aber imagemäßig kommt es wahrscheinlich ganz gut, oder?
Absolut, also imagemäßig ist es mit Sicherheit gut, weil eben auch das Projekt gut funktioniert.
Ist es so, dass Sie da eigene Trainer haben oder sind es dann auch die Lehrerinnen und Lehrer, die da jetzt einspringen?
Also der Grundgedanke ist es, dass wir quasi die Lehrer schulen, sodass die Lehrer das Ganze im Unterricht umsetzen und es nicht wie so ein Projekt irgendwie draußen dran gebatscht ist und vielleicht gemacht wird oder auch nicht. Die Lehrer nutzen das Ganze in dem Zugang Unterricht und dadurch wird es dann auch umgesetzt.
Welche Formate Fit for Future an den jeweiligen Schulen voranbringt, das erklärt uns Barbara Kehl.
Fit for Future ist zusammen auch mit der DRK Gesundheit, das ist eine der größten Präventionsinitiativen in Deutschland für Kinder und Jugendliche in Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen.
Und was machen die Kids dann praktisch? Also ich denke mal an, es geht nicht nur um kognitive Vermittlung von irgendwelchen Inhalten, wie man sich jetzt am besten fit hält, sondern es geht wahrscheinlich auch um Bewegung, denke ich mal.
Grundlegend war Fit for Future mal für Bewegung, Ernährung, Brain Fitness, um das bei den Kindern zu verankern, dass man sich mehr bewegt, gesund ernährt und sein Gehirn trainiert. Da ist jetzt auch noch dazu gekommen Stressmanagement und Eltern- und Lehrergesundheit. Es gibt verschiedene Webinare, es gibt Aktionstage an den Schulen. Da ist ein dreijähriges Projekt, wo die Kinder eben lernen, sich gesund auf ihre Zukunft vorzubereiten.
Es gibt ja dann nicht nur das Bewegungsprojekt oder rund um Bewegung, sondern es gibt auch andere Projekte bei Fit for Future. Was gibt es da noch als?
Also Projekte der Fit for Future Foundation sind unter anderem STEP.
Das ist unsere Schritte-Challenge für dritte und vierte Klassen. Bekommen die Kinder einen Schrittezähler und können dann für ihren Klassenverbund Schritte sammeln in einem gewissen Aktionszeitraum von 11 Wochen, 10 Wochen und treten dann gegen andere Klassen eben bundesweit an.
Also es muss schon immer wieder Wettbewerb sein, oder? Es ist notwendig.
Es muss nicht der Wettbewerb sein, aber die Kinder lieben den Wettbewerb. Das ist wirklich so, das sagen immer nur die Erwachsenen, glaube ich. Dann haben wir deinsport.de, das hebt die verborgenen Sportschätze der Kinder.
Dein Sport, also wie so mein Sport, dein Sport.
Deinsport.de, da sind wir an Schulen mit einem Finde deinen Sporttag. Dadurch laufen die Kinder einen Parcours, um die verborgenen Sportschätze der Kinder zu heben, dass sie auch wissen, welcher Sport zu ihnen passt und geben auch Tipps für die Sportvereine, wo sie dann Mitglied werden können. Da haben wir auch noch Förderpakete über ein Herz für Kinder zur Verfügung, für Kinder, die das sich nicht leisten können, im Sportverein Sport zu treiben, weil wir einfach die Bewegung der Kinder wirklich vorantreiben wollen wieder. Und wir haben 2020 die Initiative Fit for Future Natur gegründet und haben inzwischen über 230.000 Bäume gepflanzt in Deutschland.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles...
Ohne euch wird's still bei LoRa. Wir brauchen eure Unterstützung. Spendet jetzt oder werdet Mitglied im Förderverein. Mehr dazu im Internet unter lora924.de.
Bewegtes Lernen auf LoRa München. Weiter geht's von Fit for Future zu Beweg dich schlau. Kein Wunder, dass sich die beiden Initiativen den Stand teilen. Wir sprechen mit Francesca Gieretsch und der Trainerin Verena über Bewegungsangebote und die Frage, ob es am Ende zwangsläufig auf Wettkampf hinauslaufen muss.
Wir tun das Bewusstsein für Gesundheit und Sport an Schulen, Kitas, verschiedenste Einrichtungen, jetzt auch mit dem Beweg dich schlau Ukraine-Projekt, auch das Flüchtlingsprojekt. In den letzten Jahren bewegen sich die Kinder einfach viel, viel zu wenig. Die haben sich motorisch leider zurückentwickelt. Wir entwickeln uns alle immer weiter. Die Digitalisierung ist ein großes Thema, was auch sehr gut ist. Aber ich sage mal, in dem Sinne, früh übt sich gut. Und da fangen wir eigentlich schon bei der Zielgruppe 0 bis 3 an, Kindern einfach Spaß an der Bewegung beizubringen.
Flüchtlingsprojekt, was machen Sie da konkret?
Traumatisierte Kinder fühlen sich einfach auch wohl, wenn man sich natürlich mit denen beschäftigt, individuell einfach denen die vollste Aufmerksamkeit schenkt. Und da ist Sport einfach ein wichtiges Thema und wie wir daran rankommen. Wir haben da ein tolles Konzept entwickelt. Es geht meistens über ein Jahr, wo dann Beweg dich schlau Coaches, die von uns ausgebildet werden, um sich eben mit den Kindern zu beschäftigen, um dieses Konzept, was der Felix Neureuther etabliert hat, in den Einrichtungen durchzuführen. Komplett kostenfrei. Wir haben da Spielgeräte, die angepasst sind an den verschiedensten Übungen und genau, die Einrichtungen, sage ich mal, profitieren da davon, dass wir natürlich die Kinder im Fokus haben, aber auch irgendwo im Allgemeinen die Lehrer entlasten, die Leitungen dort entlasten, indem wir da sind und uns auch mit den Kindern beschäftigen, in dem Fall einmal im Monat.
Jetzt sind wir rübergegangen zur Veronika und die Veronika kann uns was erzählen zu den Übungen. Hier sind also jetzt alle möglichen Hütchen und Kleingeräte aufgebaut. Veronika, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen dazu, was man da konkret anstellen kann damit.
Ja, hallo, gerne. Wir haben hier zum Beispiel so eine Koordinationsleiter, wo es darum geht, dass man mit den Füßen in den einzelnen Waben hier Bewegungen ausführt und die kann man variieren, mal mit zwei Füßen, mal mit einem Fuß, mal springen, wo eben zum einen die Motorik gefördert wird und natürlich aber auch die Kognition, weil ich mir natürlich merken muss, welche Bewegungsabfolge muss ich denn machen.
Die emotionale Intelligenz wird dadurch auch gefördert. Das kann man auch ganz schön erkennen anhand den Feedbackbögen, auch die ich jetzt mit den Lehrern einfach auch nochmal hatte. Also nicht klar, die Kinder konzentrieren sich dadurch besser, die werden auf gesunde Art und Weise ruhig gestellt. Aber auch durch dieses Motivieren und man schafft...
Ruhig gestellt? Sie wollen also ruhig gestellte Kinder?
Nee, eben nicht. Auf gesunde Art und Weise, dass man sagt, hey, man konzentriert sich jetzt besser. Weil man muss ja eh immer 6 Stunden lang im Unterricht sitzen. Und deswegen ist unser Ziel nicht nur, beweg dich schlau zu implementieren, einmal im Monat, sondern tatsächlich in den Alltag. Deswegen bilden wir ja die Lehrer auch aus. Da gibt es Workshops, wo sie eben auch diesen Input mitnehmen können. Ja.
bei den European Championships, da hatten sie eine Abschlussveranstaltung letztes Jahr im Sommer, im August in München im Olympiagelände. Und da war wieder Wettkampf angesagt. Das heißt, am Schluss war es dann wieder Wettkampf. Also wo man erstmal sagt, ist ja eine gute Sache, wenn die kooperieren, wenn die miteinander im Team arbeiten. Aber warum muss denn immer wieder Wettkampf am Ende stehen?
Es geht darum, dass bei dem Projekt natürlich es nicht nur darum geht, schnell zu sein, der Beste, der Schnellste, die Beste, die Schnellste zu sein, sondern es geht ja eben auch um sich was zu merken, um auch kognitive Fähigkeiten, die dort abgeprüft werden. Und warum soll nicht jemand, der auch in dem Aspekt sehr gut ist, nicht auch mal in so einem Wettkampf, in Anführungszeichen, auch die Stärken ausspielen und nicht, weil er einfach nur der Schnellste auf der Laufbahn ist bei sozusagen Bundesjugendspielen?
Finde ich ja vollkommen okay. Aber es ist doch so, dass jetzt während der Schule eigentlich ständig ein Leistungsdruck da ist. Es geht also ständig um Wettbewerb und um Leistung bringen. Warum kann man nicht komplementär dazu jetzt gerade bei so einem tollen Projekt, was ich alles so gehört habe drüber, den Wettkampfaspekt verzichten und das Ganze einfach dann als Spiel mit bestimmten Zielen aufziehen, wo dann beispielsweise ein gemeinsames Gelingen am Ende ist und nicht jetzt unbedingt ein Wettkampf?
Ich verstehe das, es ist auch so, ich bin viel an der Schule und gerade da geht es mir um das, dass es kein Wettkampf ist, weil die Kinder sollen nicht über die Ziellinie laufen und sagen, ich habe davor 10 Minuten Spaß gehabt und nach der Ziellinie bin ich total traurig, weil ich nicht Erste bin. Ich denke, im Zuge der European Championships war es einfach so, dass man gesagt hat, die Kleinen dürfen wie die Großen sein und in der großen Halle war es ein Wettkampf und dementsprechend hat man sich da mit den Beweg dich schlau Championships in einer kleinen Form dran angepasst.
Beweg dich schlau, Francesca Gieretsch und die Trainerin Verena waren unsere Gesprächspartnerinnen. Sie hörten Interviews vom Day of Hope, der am 4. Mai im Werksviertel hinter dem Ostbahnhof stattfand. Im Fokus standen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Vom Münchner Osten geht's nun rüber in den, wenn man so will, mittleren Westen nach Gern. Schräg gegenüber des altehrwürdigen Dante-Stadions wird in einem Haus der Arbeiterwohlfahrt Yoga für geflüchtete Menschen angeboten. Initiiert haben das Projekt Gisela und Bernd Traue in Eigeninitiative. Unterstützung erfuhren sie vom Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg.
Der Rumpf bleibt, wie er ist, der Kopf geht nicht voraus, umkreist das Hüftgelenk und dann dürft ihr die Arme entweder hier auf dem Platz ablegen oder auf dem Stuhl. Die Schwerkraft zieht euch nach unten, der Rücken darf krumm sein, der Kopf darf hängen. Und wer ganz weit runterkommt, kann auch die Hände unter die Füße legen.
Ja, Yoga für Flüchtlinge und ganz speziell Flüchtlinge aus der Ukraine. Entstanden vor einem Jahr ist diese Idee auf der Gerner Brücke. Gastgeber mit ihren Gästen trafen sich, um sich kennenzulernen. Und da haben sich 30 Leute getroffen und da hat man versucht, die Jugend zu integrieren. Wer hat Lust zu Ping-Pong oder wer hat Lust beim Fußball mitzumachen im Verein? Und ich stand daneben, neugierig, habe dazugehört und sagte, ich hätte auch eine Idee. Wir können Yoga anbieten für ukrainische Flüchtlinge. Und alle haben begeistert gesagt, ja, dann mach das mal, das ist ja toll. Und dann sind wir aktiv geworden, meine Frau Gisela und ich. Wir sind beide Yogalehrer. Und dann haben wir uns nach einem Raum umgeschaut und da sind wir hier gelandet bei der Arbeiterwohlfahrt im Stadtteil Gern, die einen wunderschönen Raum haben hier und wir haben uns arrangiert. Wir haben, auch die Seite war begeistert von der Idee. Dann kam die Frage auf, wie können wir es finanzieren? Wir brauchen Equipment, wir brauchen Yogamatten, Gurte, Klötze und so weiter. Da kam die Idee, wir könnten einen Antrag stellen bei der Stadt. Ja, es gibt den Bezirksausschuss und die haben auch eine kleine Kasse, über die sie verfügen können und das haben wir gemacht dann.
Das sind vor allen Dingen Erwachsene im mittleren Alter, jüngerem Alter oder ist das ganz gemischt?
Also das ist ganz gemischt. Wir haben von 25 bis 60, 70, je nach Möglichkeit und nach Zeit, pendelt es auch am Montagabend. Und die sind gerne hier, die machen gut mit.
Ist Sprache ein Hindernis oder ist Yoga eben genau das richtige Medium, mit dem Körper zu arbeiten, ohne zu viel Sprache zu brauchen?
Wir haben erlebt, dass es natürlich eine Erleichterung wäre, ohne in der Tat, weil wir viel auch anatomisches Wissen mit vermitteln, weil unser Yoga auf sportwissenschaftlichen Erkenntnissen beruht.
Und das heißt also, Sprache wäre eigentlich schon wichtig?
Wäre hilfreich, aber wir arbeiten mit allen Mitteln, die man so hat, mit Händen und Füßen.
Und die Teilnehmer, die schon ein bisschen besser der Sprache mächtig sind, die übersetzen dann auch und helfen. Und man kann wirklich viel abschauen und durch Gestik vermitteln.
Schön fand ich ja eure Zusammenarbeit, dass quasi eine erklärt und die Übung vormacht und der andere oder die andere dann jeweils unterstützt, die einzelnen Teilnehmer.
Ja, also wir haben abgesprochen, einer unterrichtet und der andere geht mit und versucht, die Haltung zu optimieren, dass die auch richtig ausgeführt werden.
Ich kann mir ja vorstellen, dass also letztlich dann auch bestimmte Kriegserfahrungen, Fluchterfahrungen dann eben psychosomatische Auswirkungen haben. Insofern ist der Yoga vielleicht gar nicht das Schlechteste.
Ja, das hat man uns sehr nahe gebracht im Unterricht. Wir haben eine dreijährige Ausbildung hinter uns im Yoga-Forum München und dass der Mensch ein biopsychosoziales Wesen ist und das eine ins andere hineinspielt und beeinflusst. Und von daher waren wir auch selber begeistert davon und wir haben das für uns gelernt und wir merken, wir geben es gerne weiter.
Es ist nicht nur jetzt beschränkt auf Geflüchtete, sondern es dürfen auch dann Menschen aus der Nachbarschaft teilnehmen.
Ja, wir sind relativ regelmäßig dabei, haben vor einem Jahr circa uns mit Yoga beschäftigt, auch angeleitet. Es tut unglaublich gut, auch wenn man schon ein bisschen älter ist. Man bekommt ein Gefühl für den Körper, für die Körperhaltung und auch wieder für die morschen Gelenke. Die werden deutlich mobilisiert, stabilisiert und das ist sehr angenehm und sehr hilfreich.
Sie sind ja, was ich gehört habe, Hausarzt. Insofern müssen Sie einen ganz speziellen Zugang haben.
Ich habe Medizin eigentlich noch einmal neu denken müssen durch den Ayurveda-Yoga, weil da ganz andere, aber sehr sinnvolle Zusammenhänge hergestellt werden, die ich dankbarerweise am eigenen Körper erleben durfte.
Gisela und Bernd Traue machen Yoga mit Geflüchteten. Unser Interview führten wir in Gern bei der Arbeiterwohlfahrt.
LoRa München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Und zum Abschluss der Sendung Bewegtes Lernen karlauert sich unser ständiger Kolumnist durch das eigentlich sehr smarte Konzept Citybound, also Erlebnispädagogik in der Stadt.
Klingt erstmal mehr nach einem Marketing als nach einem Konzept, das die Erlebnispädagogik radikal aus der, nun ja, Natur in urbane Schluchten zu versetzen versucht. Citybound war zwar alles andere als ein Hype, aber doch ein zartes Ideenpflänzchen, das im Städtischen hätte Humus finden können. Sorry, das war ein übel gescheiterter Persie-Versuch. In den 1980er Jahren trugen niederländische und belgische Outdoor-Profis die Idee erst nach Ingolstadt und dann ins Kleinwalsertal. Aber warum bitte nach Ingolstadt und ausgerechnet ins Kleinwalsertal, wo die Berge rechts und links des Tals wie Scheuklappen das Gesichtsfeld verkleinern, wovon man sich auch mental nur schwer freimachen kann? Vielleicht, weil es schon damals zu teuer war, in München zu tagen und Berlin zu weit weg war von Bergen und Meer, als dass sich diese noch im Wachsen befindliche Pädagogik in der noch nicht Hauptstadt hätte etablieren können. Die Aktivisten aus Benelux brachten jedenfalls erste praktische Erfahrungen mit, wie bewegtes Lernen außerhalb von Natur- und Kulturlandschaft funktionieren kann. Erster Eindruck der Tagungsteilnehmenden? Endlich kein Geschleppe von alpiner oder maritimer Ausrüstung mehr. Dafür jede Menge sozialer Herausforderungen im Dickicht der Städte, wie das Bert Brecht vor ziemlich genau 100 Jahren so schön aufgeschrieben hatte. Ja, aber was bitte ist hier die Challenge? Ein paar Beispiele. In der Fußgängerzone sollen mindestens 40 Personen, drei davon in blauer Uniform, eine mit Gesichtstattoo sowie zwei Haustiere, ersatzweise Federvieh aus der Umgebung, auf ein Polaroid-Foto gebannt werden. Alle mit Blick zur Kamera, versteht sich. Oder man finde einen Passanten mit einer guten Geschichte, die man gegen ein gekochtes Ei eintauscht. Oder in Kleingruppen, Tandems oder einzeln sind Lebensmittel für ein komplettes Mittagessen zu organisieren. Ohne Geld und dabei legal, eh klar. Die geneigte Hörerin stelle sich vor, sie stünde vor einer Verkaufstheke mit dem Begehren, Wurstwaren, Brötchen und Senf ohne monetäre Gegenleistung zu bekommen. Vor sich die Metzgerei-Fachverkäuferin mit offenem Mund, die aber gleich losbelfern wird, hinter sich eine Schlange von Rentnerinnen und Hausmännern, die sich kaum mehr einkriegen ob dieses unverschämten Ansinnens. Eben, wenn das keine Challenge ist. In Rotterdam und in Brüssel erreichte man Jugendlichen in prekären Situationen, die mal aus ihrem engen Umfeld, um nicht zu sagen Ghetto, rauskommen sollten, indem sie, anderes Beispiel, einen Hoteldirektor in dessen Lounge zu einem Café einladen. In New York, wo Citybound schon in den 1960er Jahren angekommen war, hatten sie sich solche Aufgaben ausgedacht. Aber trotz dieser und anderer Erfolgsstorys kam das eigentlich faszinierende Konzept hierzulande nie so richtig in Fahrt. Außer vielleicht, was liegt näher, in Berlin in den 1990er Jahren, wo ein rühriger Verein mit Schulklassen und Jugendlichen in sozialen Projekten urbane Aktivitäten entfaltete. Und das auch medial verbreitet in größerem Stil. Später versandete das dann leider wieder. Und heute? Was ist geworden aus diesem feinen Konzept? Eine wirklich belastbare Einschätzung ist schwierig. Aber ein Anbieter gibt Hinweise darauf, was aus Citybound geworden zu sein scheint. Der Anbieter nennt sich Outdoor Dahorm, für Nicht-Bayern Outdoor Zuhause, und findet es originell auf seiner Website, die Buchstaben dieser eh schon recht schrägen Wortkombination aus genagelten Brettern zu bilden. Zwischen Kindergeburtstag, Firmen-Events, einer Escape Brain Box, was immer das ist, und einem Junggesellenabschied mit Isar-Rafting, illustriert mit Prosecco-gefüllten Plastikbechern, findet sich auch, ja richtig, City Bound. Offeriert wird ein Pauschalarrangement mit Trainer, Material und so weiter. Leider nicht enthalten ist ein Lunchpaket mit unter anderem, Zitat, ein Obst, Zitat Ende, kann aber hinzugebucht werden. Na dann, Prost, Mahlzeit.
Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf LoRa München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier, durch die Sendung führte sie Ingrid Scheffler. An der Sendetechnik sitzt jetzt und auch während des folgenden Programms Felix Jakowitz. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik@lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Nachzuhören ist diese Sendung im Netz auf lora924.de. Hier finden Sie auch die Kolumne von Xaver Stich zum Nachlesen.